Habibi.
Oh Gott.
Oh Gott. Oh, nee. Erinnerst du dich doch an die gute alte Zeit vor einer Woche ungefähr? Na, heute genau vor einer Woche war es, oder?
Hm? Ich erzähle dir gleich, ich drücke hier gleich wieder auf den roten Knopf.
Was hast du denn dagegen? Darf man das nicht sagen? Oder
doch,
was?
Darf also, man.
Ich habe es nicht einmal in Dubai gesagt, aber das fiel mir jetzt gerade spontan ein.
Zum Glück. Aber hier vielleicht ein Shoutout an unseren Kumpel Sebi Relle, den wir auch noch getroffen haben auf dem Kaffee, der mich immer Habibi nennt, auch wenn ich nicht in Dubai bin. Ich weiß nicht. Ich kann mich da nicht so mit anfreunden. Aber schön, dass du da warst, Sven. War schön, dich zu sehen.
War nicht verkehrt, oder? Wir hatten auch ein bisschen Spaß, würde ich behaupten.
Hatten wir auch. Also erstmal hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
Genau.
Ja. So, am ganzen
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja. Sven war vor einer Woche oder so in Dubai, hat mich besucht. Wir haben ein bisschen unsere 5. Staffel gefeiert und haben das, womit haben wir? Wir haben Hotdogs gegessen und Champagner getrunken. Das war so eine meiner Erinnerungen.
Ja, dabei war der Hotdog gar nicht so gut und ich habe mich eher an den Gin gehalten,
ja.
Anstatt an den Champagner. Aber hey, wenn du lieber Champagner trinkst, alles
cool. Ich fand die Kombi ganz gut. Ich fand die Kombi ganz gut. Also schön, dass du da warst, aber ganz gut, dass du wieder weg bist. Das ist irgendwie dann doch ein gesünderes Leben ohne dich. Ja? Ganz ehrlich, ja.
Ja, das hätte man auch nicht länger so durchhalten können.
Tatsächlich. Nee, glaub auch nicht. Also mehr müssen wir auch nicht sagen. Nee. Na gut. Nee, aber danke, dass du da warst. Habibi. War
ja, sehr gut.
Nein, und du bist jetzt wirklich nett. Du bist in Frankfurt, ne?
Ich
gucke auf deine Vorhänge, auf deine schmierigen. Das kann nur bei dir zu Hause sein.
Nee, bin ja zu Hause, bin in Frankfurt und die nächste größere Reise, abgesehen von ein paar Besuchen in deutschen Städten natürlich, ist erst im November. Ich weiß gar nicht, was ich bis dahin machen soll.
Vielleicht fährst du mal nach Hamburg oder so. Da gibt es was zu tun.
Nee, es ist immer nicht da. Berlin und München ist geplant.
Na gut.
Aber wer weiß.
Na gut.
Mich zieht nichts mehr nach Hamburg, seitdem du weg bist.
Was das ist ja.
Hamburg hat alles verloren, seitdem du weg bist.
Ja, die Stadt weint.
Genau.
Die geben jetzt auf. Ich bin in Dubai, wie du dir denken kannst. Ich fahre übermorgen nach Usbekistan für 5 Tage. Und ja, es ist ein bisschen kühler da als hier, aber es ist immer noch gut warm. Aber ich freue mich immer nach Usbekistan zu fahren. Also ja, das ist sowas, was für mich auf dem Plan steht. Wir hatten einen super Staffelauftakt, fand ich.
Ja.
Mhm. Danke nochmal an Dirk Inger, Senior Vice President von AIDA Cruises. Wir waren dann eher so leise Töne, fand ich. Und tatsächlich merkt man, dass er lange Pressesprecher war. Muss ihn schon ein bisschen pushen, den Medienprofi. Aber ich fand es trotzdem ein interessantes Gespräch. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die das gehört haben. Wer sich für das Thema Kreuzfahrt interessiert, aber auch generell für interessante Persönlichkeiten, die auch mal leisere Töne anschlagen, für den ist das sicher ein interessantes Gespräch. Ansonsten, ganz kurz, ich muss hier so ein paar Shoutouts noch machen. Shoutout an Jörg Ehrlich, Geschäftsführer von Dir Mir Erlebnisreisen. Jörg, du weißt schon warum, lieber Jörg. Ja, beste Grüße aus Dubai nach Dresden. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ich hoffe, wir bekommen Geld dafür.
Nein.
Hatten wir ja noch nie. Nein, Grüße natürlich an Jörg. Hey.
Ja. Dir Mir Erlebnisreisen. Ansonsten, was gibt's noch zu erzählen, Sven? Wir haben eigentlich alle 2 Folgen eine neue Hin und Weg Talk-Format-Podcast-Folge. Wir haben uns aber dazu entschieden, in der Off-Woche, also jeden zweiten Donnerstag, was Neues zu machen. Willst du das mal kurz erklären?
Sven und Meier reisen.
So kann man es auch sagen. Aber der Andi und der Jans sind auch dabei, Sven.
Nein, Sven und Andi reisen, so heißt das.
Ganz genau.
So heißt unser neues Baby.
Ja.
Was jetzt alle 2 Wochen kommt. Und dort reden wir über spannende Destinationen.
Ganz genau.
Die wir produziert haben. Und wir haben angefangen mit Thailand. Ich fand das super, super spannend. Wirklich tolle Leute, die wir da interviewt haben. Und ja, da könnt ihr jetzt einfach reinhören. Alle 2 Wochen.
Vielleicht noch ganz kurz dazu. Die sind schon mal anderswo erschienen, diese Folgen. Aber wir haben immer wieder festgestellt, dass die Hin- und Weghörer diese Folgen von uns nicht zwingend kennen, aber unser Format gut finden. Und deswegen wollten wir euch das nicht vorenthalten. Also jeden zweiten Donnerstag Sven und Andi reisen. Auch ein Hin- und Weg-Podcast. Aber da geht es dann halt in die Destination. Also viel Spaß beim Hören. Angefangen mit Thailand und so weiter und so fort. Sven, Top und Flop der Woche.
Top und Flop der Woche.
Was ist dein Top der Woche, dein Reise- oder Touristik?
Genau, darf ich mit dem Top anfangen, weil darüber habe ich mich wirklich sehr, 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 sehr gefreut. Ich war ja am Anfang des Jahres mit Reisebüros in der Provinz Jiangsu in China unterwegs. Und ich weiß noch, dass diese Gruppe, sowas habe ich noch nicht erlebt, wirklich nicht. Ich habe nach 2 Tagen gefragt, kanntet ihr euch alle schon untereinander? Und die sagten, nee, es ist einfach harmonisch. Und wir haben jetzt ein Klassentreffen, ein Revival organisiert, oder sind wir gerade dabei, weil wir wir sind immer noch im Kontakt, wir sind immer noch in der WhatsApp-Gruppe und wir wollen uns jetzt einfach wiedersehen. Und das finde ich Hammer. 6 Tage, 7 Tage, die wir in China unterwegs waren, haben uns so zusammengefügt, dass wir uns einfach wiedersehen wollen. Das war so super, war auch eine super lustige Truppe, muss man schon sagen. Wir hatten echt viel, viel Spaß. Und ich freue mich auf das Revival und dass das jetzt organisiert wird.
Wo geht's hin?
Frankfurt oder München? Wir müssen gucken.
Nicht Hamburg?
Nee, warum? Nee, es sollen schöne Städte sein. Also Düsseldorf käme noch in Frage. Aber Frankfurt aufgrund der Lage und München, weil es irgendwie ja auch eine FTI-Ticketshop-Reise war. Von denen mit organisiert. Und deswegen müssen wir mal gucken. Aber da freue ich mich drauf, wirklich. Echt cool.
Sehr gut.
Es passiert mir zum ersten Mal, dass ich auch nochmal eingeladen werde.
Mein Top, bei meinem Top und bei meinem Flop geht es heute ums Geld, Sven. Ne? Ganz anderer Top als bei dir. Also schön, dass du Freunde gemacht hast. Da bin ich da vielleicht bald raus.
Ja.
Ja,
du hast auch.
Warten wir das Treffen ab, ne? Warten wir das Treffen ab und gucken, was passiert dann. Nein, also, das ist gar keine neue Nachricht. Es ist mein Top der Woche, weil ich es neu entdeckt habe. Ich habe das irgendwo gelesen und ich fand das einfach so interessant und so gut. Da habe ich ein bisschen Recherche gemacht auf dem Nachhauseweg nach der Arbeit. Also, hier ist die Nachricht. Mein Top der Woche. Unter 4 Stunden Geschäftsreise müssen Mitglieder des Bundestags ab jetzt Economy Class fliegen. Und damit sollen die Reisekosten für den Bundestag gesenkt werden. Okay, finde ich top, weil das einfach Symbolcharakter hat. Ne? Viele Firmen machen das schon seit vielen, vielen Jahren. Ne? Also nicht jeder fliegt automatisch Business Class. Und ich zitiere das Tagesschau-Portal, nach einer Übersicht der Bundestagspräsidentin hat der Bundestag in der ersten Hälfte der Wahlperiode von 2021 bis 2023 für 956 Auslandsreisen fast 7 Millionen Euro ausgegeben. Dabei handelt es sich um die Gesamtkosten. Neben den Flügen sind nämlich beispielsweise auch die Hotelkosten enthalten. Es sind also Durchschnittskosten pro Reise von über 7.000 Euro, 7.322 Euro bei 735 Mitgliedern des Bundestags. Die durchschnittlichen Geschäftsreisekosten in Deutschland liegen bei, und jetzt halte ich fest, Sven, 409 Euro. 409 Euro. Muss man natürlich überlegen, ne? Die meisten Geschäftsreisen in Deutschland finden wahrscheinlich auch in Deutschland statt. Aber es ist trotzdem, wenn man sich den Durchschnittspreis anguckt, eine ziemliche Lücke. Und von daher finde ich es gut, dass diese Kosten gesenkt werden sollen. Ne? Hier geht es vielleicht, wenn es nur in Anführungsstrichen um 7 Millionen Euro geht. Ich finde das ein ganz gutes Signal. Und ich finde, da hat sich der Bundestag ein bisschen schlecht mit verkauft, weil das, glaube ich, keiner gehört und gemerkt hat. Finde ich gut. Hut ab. Gut gemacht in der Sache. Als Symbol. Ja.
Ja, die werden hier und da noch ein paar Meilen haben, um abzugraden, oder?
Wie
aber darum geht es ja nicht. Ich weiß, es geht
ganz ums Prinzip. Genau. Ganz genau. Ganz genau. Finde ich gut.
Okay, sehr gut.
In meinem Flop geht es auch um Geld. Soll ich da gleich...
Ja, mach direkt weiter. Jetzt bin ich gespannt, was dein Flop... Dein Top hat mich schon sehr überrascht. Jetzt bin ich gespannt, was dein Flop ist.
Ich kann auch mal überraschen, Sven. Mein Flop der Woche ist der Gaudi-Prunkbau La Pedrera in Barcelona. Gaudi, ne?
Auch das überrascht mich, ja, okay.
Ja.
Was ist da der Flop?
Es gibt normale Eintrittskarten für La Pedrera in Barcelona, wie man so schön sagt. Barcelona. Die kosten zwischen 28 und 39 Euro, was ich schon ziemlich teuer finde. Mhm. Ziemlich teuer. Es gibt aber das La Pedrera Premium-Eintrittsticket. Und das ist eine Premium-Eintrittskarte für 120 Euro. Ganz früh morgens oder ganz spät abends, ohne andere Besucher. Das ist eine Kleingruppe von 6 Personen. Und ich finde, diese Preise sind verrückt und sollen vielleicht dazu führen, ne? Massentourismus und so weiter. Ne? Preise sollen immer hochgeben, dass der Massentourismus, Overtourism in die Schranken gewiesen werden können. Aber ich finde, was wir dann bekommen, ist Elite-Tourismus, ne? Den sich nur die Reichen leisten können. Ich sage immer wieder, Massentourismus gut und die Frage ist, wie machen wir ihn? Und ich finde, regelmäßiges Reisen und Urlaub sollte halt nicht nur für Reiche sein oder Leute, die ein bisschen mehr Geld haben. Und das ist leider ein Trend, der sich abzeichnet. Ich finde dann solche Geschichten einfach auch als Symbol, finde ich krass. 120 Euro für ein Eintrittsticket. Vor allem können sich die Leute in Barcelona das eben nicht leisten, ne? Ihre eigenen Dinge zu sehen, ihre eigenen Kulturschätze. Ja, also das ist mein Flop der Woche. Mein absoluter Flop.
Sicherlich nicht die Lösung gegen Overtourism, ganz und gar nicht, ne? Weil dann führt es wirklich zu einem Elite-Tourismus. Bin aber sehr erstaunt, wo hast du diese Info her? Planst du irgendwie gerade eine Reise nach Barcelona oder was ist da? Ich habe das nirgends gelesen in irgendeinem Newsletter oder sonst irgendwas.
Bin deswegen ein bisschen überrascht. Deswegen bringe ich diese Nachricht in den meistgehörten Touristik-Podcast in Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielleicht sogar weltweit, wenn man sich das alles mal anguckt. Ich habe das
im Darknet unterwegs, wo solche Meldungen geliefert werden.
Überraschend. Nee, das war ist schon so ein bisschen durch die Medien. Ich glaube, es war im Welt-Online-Portal.
Ja, okay.
Da gucke ich mir manchmal die Reiserubrik an. Ne?
Okay.
Ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Also, das war so mein Flop. Und deiner?
Mein Flop hat wieder mit China zu tun. Die Berichterstattung, tut mir leid. Es gab diese Woche in verschiedenen Zeitungen, das war jetzt nicht nur die Branchenzeitung, sondern auch in verschiedenen Zeitungen, Tageszeitungen und sowas, dass die EU gegen die chinesischen Airlines vorgehen möchte, weil die unverschämterweise einfach weiter über Russland fliegen. Und die armen europäischen Airlines die Südroute nehmen müssen, also südlich von Russland fliegen und deswegen ja längere Routen haben von 1,5 Stunden bis 3 Stunden und dadurch mehr Kosten und mehr Benzin und mehr Personalkosten haben und nicht mehr ganz so wettbewerbsfähig sind wie die chinesischen Airlines. Ich weiß nicht, ist das jetzt die Schuld der chinesischen Airlines? Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Das ist so ein bisschen in der Berichterstattung so ein bisschen komisch und ein bisschen, naja, nicht ganz.
Also,
ich weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich eine leichte Marktverzerrung, aber
ja.
Wenn die Chinesen nichts für und ich glaube, wir würden ja genau dasselbe machen. Von daher ist das
auf jeden Fall.
Fällt das für mich, dass es so berichtet wird, ja, in die Richtung Flop, aber es ist eigentlich eine totale Quatschnachricht, die eigentlich.
Ja, aber dass es überall abgedruckt wird und das ist halt das Schlimme, ne? Wir da Tatsachen verdrehen und sagen, die Chinesen sind jetzt schuld daran. Die Chinesen können jetzt meiner Meinung nach rein gar nichts dafür.
Kann ich aber noch hinzufügen vielleicht, dass ich erinnere mich an einen deutschen Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen, der sich darüber aufgeregt hat, dass die Chinesen Gold gewonnen haben, weil die ja viel mehr Zeit haben und viel mehr Zeit reinstecken in das Training und er sich natürlich irgendwie noch eine Work-Life-Balance wünscht und auch mal mit der Freundin abends essen gehen und so weiter und so fort. Und wenn man halt sowas ernsthaft sagen kann in der Öffentlichkeit, dann wissen wir, wo diese ganzen Debatten ein bisschen hinlaufen, ne? was China angeht. Also von daher, was soll man sagen? Ne? Es gibt Leute, die arbeiten ein bisschen härter und die sind vielleicht ein bisschen erfolgreicher und dann gibt es Leute, die
wollen was, ja genau, die wollen die was Stadt, erreichen, Gold zum Beispiel.
Ja.
Wenn du es halt nicht erreichen willst.
Gibt es vielleicht den Bronzegewinner, der, weiß nicht, abends lieber ein Bierchen trinken geht mit Freunden oder Freundinnen. Aber wie gesagt, ich finde solche Aussagen halt lächerlich und das wird dann zu einem Politikum gemacht. Man kann viel sagen über viele verschiedene politische Themen, das tun wir hier nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, das kann man damit einreihen. So,
ja.
Mann, waren wir heute kontrovers.
Oh ja. Wir sollten jetzt zu was Schönen kommen, und zwar unserem neuen Gast. Und das ist jetzt ganz was anderes, als wir hatten, oder? Mhm. Er ist nämlich nicht, also wahrscheinlich gar nicht bekannt in der Reisebranche.
Das stimmt.
Sondern er ist?
Naja, er ist Comedian. Und das ist seine Geschichte. Von der Frankfurter Börse in die Comedy Club Berlins. Das ist tatsächlich die Geschichte von Drew Portnoy. Der ist vor über 20 Jahren nach einer illustren Karriere als amerikanischer Finanzkorrespondent von Frankfurt nach Berlin gezogen. Und ich glaube, dieser Move hat ihn scheinbar nachhaltig geprägt. Auf der Bühne macht er sein Programm oft auf 2 Sprachen, Deutsch und Englisch. Und er nimmt Deutschland, Berlin, die Deutschen, seine Familie und, wie er, glaube ich, selbst sagt, seinen größten Feind, nämlich sich selbst, gerne aufs Korn. Und seine Parodien über Deutschland und das Reiseverhalten der Deutschen hat unsere Aufmerksamkeit, lieber Sven, ja auch erregt. Und deswegen freuen wir uns, dass er heute dabei ist und wir ein bisschen mit ihm über seine Reise und auch seine Reisewelt reden können. Ich glaube, wir freuen uns sehr auf Drew Portnoy.
Viel Spaß.
Hin und weg.
Der Reisepodcast mit Sven Meyer
und Andi Jans.
Lieber Drew, ich freue mich sehr, dich hier bei uns begrüßen zu können. Schön, dass du mitmachst.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Bin sehr gespannt.
Das sind wir auch.
Ja, genau.
Also herzlich willkommen auch von mir. Das war so eine, ich will nicht sagen eine Schnapsidee, wie wir so schön sagen, sondern wir reden oft mit Touristikern und wir wollten einfach aus dieser Routine auch ausbrechen, mit jemandem reden, der auch über das Reiseland Deutschland, vielleicht über Deutschland selbst, viele Beobachtungen hat. Du lebst seit, glaube ich, über 20 Jahren in Deutschland.
Ja. Also ich bin 98 nach Deutschland, also ich sage immer aus Versehen ausgewandert. Ich wollte nur 2-3 Jahre in Deutschland sein und ja, bin irgendwie hängen geblieben. Wir haben aber auch 2 Jahre drüben wieder gelebt. Wir wollten die Kinder mal Amerika zeigen und dann, das haben wir schnell aufgegeben.
Warum wurde es Deutschland? Was lässt einen von Amerika nach Deutschland ziehen und hier bleiben?
Ja, bleiben ist auch die Frage. Aber in erster Linie, meine Urgroßmutter war deutsch. Sie ist, glaube ich, 1911 oder sowas rübergegangen nach Amerika. Und sie war ein bisschen übergroß in unserer Familie. Für mich war sie echt nur eine alte Frau, die komisch roch. Aber die hatte so eine große Stellung in unserer Familie. Und das hing ihnen immer in der Luft. Aber der Grund, in der 7. Klasse, wir mussten eine Fremdsprache wählen. Und ich wollte einfach anders sein. Und alle nehmen Spanisch, selbst die Mexikaner. Dann kam Französisch, aber meine Kumpels haben alle Französisch und ich wollte Punk sein und das blieb nur noch Deutsch. Und ich dachte, okay, ich nehme Deutsch. Ich
hab's halt Deutsch so. Sein, Deutsch ist Punk?
Ja, ja. Okay. Yeah.
Hört man auch nicht so häufig, ja.
Ich habe es natürlich danach bereut. Aber
es ist aber was Gutes draus geworden. Also die deutsche Sprache, würde ich sagen, beherrschst du perfekt und du machst Comedy auf 2 Sprachen, korrekt? Also ich habe das zumindest verfolge, das auf 2 Sprachen, auf Deutsch und auf Englisch. Ja.
Ich mache beides, also ich mache mehr Deutsch als Englisch, einfach weil das professioneller in Berlin ist und da ist mehr Geld, ehrlich gesagt. Aber ich mache auch sehr gerne englischen Comedy, wenn es sich anbietet, also beides, ja.
Aber vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, dein Weg zur Comedy, also ich glaube, jeder Comedian hat einen anderen Weg dorthin, ich glaube, die ungewöhnlichsten Wege. Wie war denn dein Weg denn und vor allem auch diese Kombination? Meine Mutter ist Engländerin, ich bin mit diesem Thema Comedy, Humor in Deutschland, bin ich sehr zwiespältig mit aufgewachsen. Wie war dein Weg zur Comedy und dann vor allem zur Comedy in Deutschland?
Als Kind habe ich die erste große Comedy-Welle miterlebt in den 80ern in Amerika, weil da war Kabelfernsehen neu. Und genau wie das Internet jetzt, das Kabelfernsehen bräuchte Content. Die bräuchten Content und Comedy hat sich damals angeboten. Deswegen, es gab eine Explosion in Comedy damals und ich habe es geliebt, weil für mich war das eine Verbindung zwischen was Intellektuelles und was Witziges. Ich fand das richtig super. Und wir haben, mein Bruder und ich haben zusammengelebt in der Uni und wir haben immer Comedy geguckt und ich habe es geliebt. Ich schreibe auch sehr gerne. Ich war jahrelang Journalist, aber ich habe immer gedacht, Humor zu schreiben ist das Schwierigste. Geschweige denn, das auf die Bühne zu bringen. Und deswegen, ich habe mich nie getraut, aber im Hinterkopf war es immer so. Ich liebe Comedy, ich würde es gerne einmal probieren. Dann, wie gesagt, bin ich aus Versehen ausgewandert nach Deutschland. Ich wurde älter, ich habe tatsächlich mit 40 angefangen, Comedy zu machen. Und ich habe einfach gedacht, ist jetzt oder nie, du musst einfach einmal auf die Bühne, dann kannst du einen Haken dahinter machen und kannst mit deinem Leben weitergehen. Ich muss auch sagen, dahinzu kam ein bisschen, ich habe einige deutsche Comedians gesehen und gedacht, naja, so schwierig kann es doch nicht sein. Also,
das Niveau ist hier nicht ganz so hoch.
Wie ja, im Nachhinein war das ein bisschen naiv und ein bisschen fies, aber ich habe es tatsächlich gedacht, ja.
Magst du sagen, wen du da gesehen hast? Oder verbietet das der professionelle doch, Ethos?
Weißt du was, ich habe hier ein paar Namen aufgeschrieben, weil ich weiß, wenn ich hier im Podcast sitze, wie heißt der Typ aus Berlin, der immer mit Frauen redet?
Ah, ja, der dann bei RTL, das
ja, ja, riesengroß.
Olympiastadion, mir fällt da gerade auch nicht ein.
Mario Barth. Das war Mario Barth. Ich meine, ja. das ist der große Witz. Nur zwei Menschen haben den Olympiastadion ausverkauft, Mario Barth und jemand anders.
Aber das ist dein Ziel, ja?
Boah, ich meine, wer nicht, ja. Ich glaube, ich bin froh, wenn ich 200 Leute an einem Abend zusammenkriege. Also,
aber auch das ist ja nicht einfach. Ne? 200 Leute zum Lachen zu bringen ist, ne? Und 2 Leute zum Lachen zu bringen, selbst das kann schon schwer sein, oder? Ist kein leichter Job.
Weiß nicht, ja, finde ich nicht. Also am Anfang habe ich das so gedacht, jetzt denke ich so, nee, ich krieg's, also meistens krieg ich es hin. Also vorgestern war es ein bisschen schwieriger als normal, aber meistens, ja, Leute wollen lachen, glaube ich. Also alle, die meisten Leute haben Humor.
Ja. Auch in Deutschland, ja.
Auch in Deutschland, ja.
Ja, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Mit dem Comedy hast du angefangen, als du in Deutschland warst. Was hast du vorher gemacht? Und ich glaube, die Frage so richtig geklärt, warum nach Deutschland, hatten wir auch noch nicht.
Ja, nicht
du
sogar.
Hast, du hast Deutsch gelernt in der Schule, aber warum dann Deutschland? Wegen der Oma.
Ja, das hing einfach im Luft. Deswegen, ich kann nicht sagen, oh, ich habe einfach Deutsch gewählt, weil es Punk war, weil das ist leicht gelogen. Es stimmt schon, aber dieser Oma hing immer in der Uroma hing immer in der Luft. Dann, ich hatte 4 Jahre Deutsch und dann hatte ich die Idee, ich kann Austauschschüler werden. Und habe ich gemacht. Ich war ein Jahr lang, man muss sagen, es war damals Westdeutschland, aber ich war ein Jahr lang Austauschschüler, dann habe ich wieder nach Amerika studiert, bin Journalist geworden und ich dachte, also Auslandkorrespondent, das sieht super gut aus auf den Lebenslauf. Und ich dachte, ja, dann gehe ich nach Deutschland für 2-3 Jahre, dann kann ich so richtig Karriere machen in Amerika. Das war meine große Idee. Also deswegen. Und dann, komischerweise, ich war damals in Frankfurt am Main und aus unserem Büro damals Ende der 90er wollte niemand nach Berlin. Niemand wollte nach Berlin. Es gab aber viel hier zu berichten. Und deswegen, ich war einmal hier total begeistert und dann war ich danach jeden Monat hier, weil alles, was es zu berichten gab, haben die mich hier hingeschickt. Dann habe ich mich in Berlin verliebt und dann in eine Frau verliebt und dann kommen Kinder und dann verschwinden ganz schnell 10 Jahre.
Mhm. Und irgendwo dazwischen hat sich dann die Comedy sozusagen eingereiht.
Das hing immer in der Luft. Ich war, wie gesagt, ich war immer noch Journalist. Ich war aber Finanzjournalist, Wirtschaftsjournalist. Ich bin froh, dass ich diese ganzen Themen kennengelernt habe und dass ich sie kenne. Aber es ist keine schöne Branche und da sind keine schönen Menschen. Und ich bräuchte einen Ausgleich irgendwie. Den ganzen Tag, ich habe eigentlich den gleichen Bericht jeden Tag geschrieben. Nur die Namen und Zahlen waren anders. Und ich bräuchte einen Ausgleich, wurde 40 und dachte, okay, das ist Comedy. Und es hat tatsächlich funktioniert.
Ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, weil wenn man deine Comedy so ein bisschen kennt, ich habe das auf Instagram, YouTube verfolgt, du siehst wirklich alles andere aus als ein Finanzjournalist. Also hast du wie schnell war diese Metamorphose vom Finanzjournalist zum, sage ich mal, ein bisschen exzentrisch aussehenden, aber doch wirklich sehr, 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 sehr farbenfrohen, lustigen Comedian, der Deutschland zum Lachen bringt. Also wie lange hat das gedauert, sozusagen diesen Schritt zu machen? Ne?
Naja, diese Mensch war immer da, also das war der wahre Ich. Es war nur, ich habe ein Kostüm angezogen am Tag, als ich gearbeitet habe und ich kann diese Banksprache, ich kann so reden, aber in meinem Gehirn schreie ich die ganze Zeit, denke, ey, was seid ihr für, weißt du, dieser Job war einfach der Mittel, damit ich in Deutschland bleiben könnte. Ich habe von zu Hause, ich war Korrespondent, unsere Zeitung war in New York, deswegen ich war total autonom hier. Ich habe nur 4-5 Stunden am Tag gearbeitet. Also es gab längere Tage, wo ich länger, aber hauptsächlich 3-4 Stunden am Tag gearbeitet. Und ich könnte halt mein schönes Leben hier. Und ich hatte, man muss auch nebenbei sagen, ich hatte ein New Yorker Gehalt für damals Berlin. Also das war wahnsinnig viel Geld. Ja, war schön. Und es war einfach ein schönes Leben. Und klar, ich habe mich selber angelogen die ganze Zeit. Deswegen bräuchte ich diesen Comedy. Also was du auf die Bühne siehst, das ist der wahre Ich. Was du in einem Bericht von mir gelesen hast, das war ausgelogen.
Gut. Ein guter journalistischer Anspruch.
Eine Anekdote dazu. Ja. Es gibt immer, einmal im Jahr gibt es so eine Messe für superreiche Leute. Superfunds heißt das denn, glaube ich. Also das sind die richtig, richtig reichen Leute, die Unternehmen kaufen. Nicht einfach ein Haus irgendwo, so ganz ein Unternehmen. Es gibt, und wir hatten einen Reporter da und ich bin da hingegangen, weil wir wollten Kaffee trinken, der hat darüber berichtet. Ich bin da hingegangen zum Kaffee trinken mit ihm und dann kam eins von diesen Fondsmanagers von der Messe, kam zu mir und er meinte, hey, wann fährt der Bus wieder zum Hotel? Und ich dachte, ja, ich sehe aus wie ein Busfahrer, nicht ein Finanzjournalist. So.
Aus Rache hast du ihm dann irgendeine Uhrzeit genannt, oder?
Ja. Ja. Der steht sehr immer gut. Noch da, der steht immer noch da.
Der Grund eigentlich, oder einer der Impulse, dich einzuladen, war ein Video von dir, was ich auf Instagram gesehen habe, wo du, und hier auch der Brückenschlag zum Thema Reisen, wo du zum Mittelpunkt Deutschlands, also der zentralste Punkt Deutschland gereist bist. Da. Dieses Reel. Und ich musste so lachen. Ich habe mir gedacht, das ist, ne, so reisen Deutsche. Und da habe ich mir gedacht, den müssen wir einladen, weil mit dem müssen wir über das Reisen reden. Ne. Kannst du das kurz beschreiben? Weil ich kriege das gar nicht mehr zu. Du bist an den zentralsten, also in den Mittelpunkt Deutschlands gereist.
Ne, das Ding war, meine Mutter, hallo Freund, meine Frau kommt aus Kassel, also aus Hessen. Ja. Und wir saßen dann, haben mal Bier getrunken und dann hat ihr Bruder gesagt, hey, die haben den Mittelpunkt Deutschland, ist ja hier über die Straße rüber, in Edermunder, ich weiß nicht, wie das heißt, und ich war so spannend. Aber dann hat er angefangen zu erzählen, er ist aber nicht wirklich der Mittelpunkt. Und dann hat er aufgezählt, wie man den Mittelpunkt messen kann. Und ich dachte, das ist so deutsch, das ist so richtig deutsch. Und dann habe ich fiel mir ein, diese Idee für diesen Video, dann sind wir hingegangen und dann sage ich, oh, ich bin jetzt hier in der Mittelpunkt Deutschlands. Und dann sagen meine ganze Familie, nee, das ist nicht wirklich der Mittelpunkt, du kannst es so messen. Weil in Amerika, wir würden den Mittelpunkt haben, schließt aus, dann gehst du ins Café, isst ein bisschen, trinkst vielleicht ein Bier, gehst weiter mit deinem Leben.
No questions asked, ne?
Ja, ist der Mittelpunkt.
Bei mir hat das was berührt, weil ich habe lange mit dem Thema Studienreisen zu tun gehabt und da haben wir immer wieder punktuell auch drüber geredet hier im Podcast, die deutsche Neigung auf Reisen wirklich nicht nur alles zu wissen, sondern es auch besser zu wissen. Das ist etwas, was in mir so ein Punkt nicht, ich musste wirklich so lachen. Aber wie die Deutschen reisen, das hast du ja sicher sicher auch sehr viel beobachten können. Du bist ja viel unterwegs, ne, in Deutschland.
Ja, ja, die Deutschen reisen aber nicht in Deutschland. Unbedingt. Also,
auch.
Ja. Na, aber das stimmt nicht. Wir waren, okay, das stimmt. Du gehst nachher. Ich war am Oktoberfest zum ersten Mal mit meinem Sohn letztes Jahr. Und erlebt man das auch, dass man da sitzt und die Leute am Nebentisch erzählen, wie die in deren Gegend Bier trinken. So, ja, Oktoberfest ist schön, aber bei uns im Festzelt ist es noch schön. So. Gibt's genau das.
Nicht so touristisch.
Ist viel viel ehrlicher, viel sinnlicher. Ja,
ja, genau. Das wahre Deutschland noch. Ja, wie suchst du dir deine Ziele aus in Deutschland? Ist das dann so die großen Sachen? Ja, okay, Mittelpunkt in Deutschland ist jetzt, ich glaube, man könnte viele Deutsche fragen, die wüssten nicht, wo der Mittelpunkt, würde wahrscheinlich die Diskussion starten. Oktoberfest, aber wie findest du deine Ziele für deinen
Ziele Kanal? Für meine Comedy oder
Ziele? Ja, genau, für deine Comedy, ja.
Da sind einfach meistens Sachen, die mich, also ehrlich gesagt, nerven. Also ich arbeite ein bisschen nebenbei als Fernsehproduzent. Es ist nicht so cool, wie es klingt. Und einen Tag im Büro, es war ihren letzten Tag im Büro und dann musste ich einen Kuchen mitbringen. Und das Büro ist so ausgerastet über diese Kuchen. Ich habe noch nie sowas erlebt. Also du hättest gedacht, das wäre ein Stück Diamant oder sowas, der größte Diamant. Und irgendwann, es hat mich einfach, nach dieses Ding hatte ich ein Treffen mit ein paar Comedians. Ich habe gesagt, hey, das war gerade Wahnsinn mit dem Kuchen im Büro, das glaubst du gar nicht. Ich muss das auf die Bühne erzählen. Und die Comedians haben alle gesagt, das ist nicht witzig. Und im Moment, dieses Stück, wo ich über diese Kuchen lästere, wie die Mitarbeiter über diese Kuchen abgegangen sind, ich kriege Booking auf Booking, nur wegen diesen Dingen. Und ich war ehrlich gesagt super genervt. Ich sagte, people, es ist einfach Kuchen. Wie könnt ihr so ausflippen über einfach einen Kuchen? Und es ist meistens sowas. Oder was ich bewundere einfach. So, meine Frau manchmal macht witzige Sachen. Aber hauptsächlich so deutsche Sachen, was mich ein bisschen nerven an Deutschland. So.
Okay.
Weil ich glaube, am Ende nerven es auch die Deutschen. Ich meine, Datenschutz.
Ja. ist heilig.
Ich glaube, der Unterschied dann zu dir und einem normalen Deutschen ist, dass du das Genervte wahrscheinlich in lustiger Form hervorbringen kannst. Wir sind ja sozusagen die Nation der Meckerer eigentlich, ne? Also da ist dann oft nicht so viel Humor dahinter, ne?
Ja,
das können wir ganz gut. Ja.
Es ist auch, ich sehe, also im ersten Moment nervt es mich, aber ich sehe aus, ich bin der Besucher hier, weißt du, es ist nicht, und ich, also es klingt wie Kritik, aber es ist einfach, ich weiß selber, ne, wenn du es nicht magst, du hast eine Option, weißt du, so. Und deswegen, es ist nicht so in mir drin, es ist nicht körperlich, es ist nur so eine Bemerkung, so eine überflächige Bemerkung.
Ja. Aber lass uns noch mal ein bisschen über das Reisen reden. Du bist ja sicher in Deutschland ganz gut rumgekommen. Was sind denn so Orte in Deutschland, die dich in Anführungsstrichen berühren oder berührt haben und wo du auch irgendwie vielleicht besondere Sachen beobachten konntest als Amerikaner in Deutschland?
Na, also Hamburg, ich liebe Hamburg. Also ich lästere sehr viel über Hamburg, aber ich liebe Hamburg, ja. Also,
ich mag das, dass du viel über Hamburg lästerst.
Okay.
Dann leg mal los. Also ich sag mal Hamburg, schönste Stadt der Welt. Sven mag das gar nicht.
Ich kann es nicht mehr hören.
Ja.
Wie ist Hamburg für dich?
Na, das ist ein bisschen wie diese Bayerische, wo die Bayern können auch endlich mal die Klappe halten, wie schön Bayern ist. Die Hamburger sind genauso.
Ja, genau.
Weißt du, am Ende ist es eine schöne Stadt, fast eine Weltstadt, aber auch nicht wirklich. Und ist nicht am Meer, also wie die Deutschen reden oder wie die Hamburger reden oder wie überall sind Schiffe und Propeller und so. Du würdest denken, das Ding liegt direkt an der Atlantik. Dass die Kreuzfahrt, weißt du, ist einfach ein Fluss. Das zum Beispiel, Bayern.
Aber ist fast am Atlantik, fast.
Fast, ja, aber nicht wie die Hamburger reden, also.
Naja.
Und Bayern, jedes Mal, wenn ich da durchfahre, ich denke, Scheiße, ist echt richtig schön, ist krass schön. Also Bayern ist echt nett. Thüringen finde ich auch Wahnsinn. Also Thüringen ist noch besser als Bayern, finde ich, schöner. Ist nur, politisch. Also ich glaube, für mich Köln kann ich nicht mehr hören. Also ich kann nicht mehr, wie nett die Kölner sind. Die kommen dir an, die sagen, wie nett die sind und irgendwann denkst du, ja, warum sagst du mir das ständig? Du kannst es mir auch einfach zeigen.
Du hast ja,
weil es sonst in Köln nicht viel zu sehen gibt. Ist ja jetzt nicht die schönste Stadt.
Ja,
also, die hat den Dom, klar, das ist schon beeindruckend, aber schön ist die Innenstadt von Köln ja nun wirklich nicht. Und deswegen muss man dauernd erwähnen, wie nett die Leute dort sind.
Aber es ist einfach
und wie offen und wie warmherzig und
so was. Sven ist Düsseldorfer, deswegen sagt er das mal ein bisschen.
Ja, aber ich bin aufgewachsen in Köln, deswegen, ich kenne das. Köln ist die coolste Stadt, weil die Menschen die coolsten in Deutschland sind. Das habe ich jahrelang selbst gesagt und seitdem ich weg bin, kann ich es nicht mehr hören.
Ja, das haben wir. Und diese Einkaufspassage, ich meine, haben die Stadt nicht angeguckt? Klar, dieser Dom ist schön, aber dann ist nur Saturn daneben. Also es ist einfach, es ist so krass, wo ich denke, ey, Leute, Stadtplanung, ja.
Ja, die Domplatte ist wirklich, wirklich ein kleiner Albtraum. Ne? Also wenn man sich den Dom wegdenkt, nur noch die Domplatte, das ist ein bisschen, so stelle ich mir ein Kriegsdenkmal vor.
Ja.
Aber kein gutes. Aber gibt's Orte in Deutschland, die dich berühren, die vielleicht die Deutschen kalt lassen, wo du sagst, so das ist ein Ort, den ich irgendwie interessant finde, aber die vielleicht für Deutsche gar nicht so interessant sind?
Puh, das da bin ich überfragt. Ja, Thüringen. Es gibt bestimmt Orte, wo ich gerne, also ich meine, zum Beispiel, also der Frankfurter Bahnhofsviertel, wie gesagt, ich habe 2 Jahre in Frankfurt gelebt, der Bahnhofsviertel hat irgendwas, solange man nicht umgebracht wird. Ich finde das irgendwie spannender. Reeperbahn finde ich auch ein bisschen über, ich meine, es ist einfach Oktoberfest, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, wo ich denke, das kann man auch ein bisschen runterschrauben. Aber ja, ich glaube, ich finde so ein bisschen die härteren Orte ein bisschen spannend. Münchner Hauptbahnhof, auch der ging, war auch interessant. Da passieren auch interessante Sachen, weil der Immobilien ist billiger. Aber seitdem die da irgendwie den ganzen Bahnhof umbauen in München, ist das einfach Chaos da. Aber ich finde, diese Orte sind ein bisschen interessant. Hamburg nicht, du hast schon die lange Meile, ist auch schon ausgebaut. Aber in Frankfurt und in München, da war es schon ein bisschen spannend und den Bahnhöfen, fand ich. Manchmal waren coole Clubs oder coole Ausstellungen. Frankfurt hat eine richtig schöne Späti, also wie Späti in Berlin, wo Leute davor trinken bis tief in die Nacht. Ich finde die Orte nicht so schlimm, wie alle reden.
Du kennst dich noch gut aus. Also Jok-Jok ist der Kiosk, wo man in der Nähe vom Bahnhof bis spät abends einfach die Straße blockiert, sodass keine Straßenbahn mehr durchkommt und sowas.
Yes.
Und das ist irgendwie gerade halt, das hat so das Cornern bei uns irgendwie en vogue gemacht. Und wie du sagst eigentlich, dass das Bahnhofsviertel, aber ich glaube auch die New York Times hat es vor 3, 4, 5 Jahren irgendwie zu einem der spannendsten Viertel in Deutschland erklärt. Also es ist halt jetzt nicht so, es kam jetzt während der EM, wurde halt sehr viel Negatives darüber erzählt, Zombie-Viertel und sonst irgendwas. Ja, hat es auch, aber es passiert auch sehr viel Schönes im Bahnhofsviertel. Und das meine ich jetzt nicht nur im Rotlichtviertel, sondern auch. Also es ist viel Bewegung da drin. Es gibt wirklich tolle Restaurants, es gibt tolle Bars. Es gibt Leute, die sich was trauen nur in diesem Viertel, weil woanders die Immobilien zu teuer sind. Und deswegen ist es eigentlich auch ein sehr, sehr spannendes Viertel.
Und diese Folge wurde präsentiert vom Fremdenverkehrsamt Frankfurt.
Ich habe jetzt so viel gehört, Hamburg ist ja doch schön. Ich habe noch keinen richtigen Witz über Hamburg gehört. Da muss ich doch jetzt mal eine Lanze für Frankfurt
reichen.
Ja. Aber was kennt der Amerikaner, der Durchschnittsamerikaner über Deutschland?
Ja,
also was weiß er? Wir haben ja auch immer diese Klischees über Amerikaner, dass wir noch gefragt werden, ob Adolf Hitler noch lebt und an der Macht ist oder noch der Bundeskanzler bei uns ist oder sowas.
Na, sind zwei Seiten. Erstmal klar, das stereotypische Deutsche im Lederhosen beim Oktoberfest, Bier trinken, Wurst essen. Es passt nicht, BMW fährt ein BMW. Irgendwie dieser Einbild, den Typ im Lederhosen, dass der ein BMW fährt, nicht so ganz, aber irgendwie schon. Also eigentlich Bayern kennt man in Amerika. Das ist das Bild. Es gibt aber auch das zweite Bild. Ich wollte schon seit Monaten ein Instagram, ein Reel darüber machen. Wo Leute sich einbilden mit Deutschen, ist, dass ihr sehr viel schreit, ihr seid super ernst und ihr hört nur Techno. Also am besten so einen schwarzen Rollkragenpulli, gerade Haare, null Lächeln, kein Humor, schreien mit dieser komischen Sprache. Das ist die andere Seite. Die zwei treffen sich nicht. Diese Idee von Bayern und diese Idee von Technodeutschen, die treffen sich nicht, aber diese zwei Stereotypen sind da.
Die sind jetzt auch gar nicht so abwegig. Nur dazwischen, glaube ich, passiert noch viel anderes.
Meine Theorie ist, weil Karneval habe ich jahrelang nicht verstanden. Ich dachte immer, Leute, wenn du feiern willst, geh mal feiern. Aber ich glaube, hauptsächlich die Deutschen sind diese Technodeutschen, ein bisschen verkrampft. Und einmal sagt jemand, jetzt an diesen 3 Tagen oder diese 4 Tage darfst du machen, was du willst. Du darfst loslassen. Und dann kommt diese ganze Energie von einem ganzen Jahr raus. Und deswegen gibt es Karneval oder Oktoberfest. Das ist meine Theorie. Naja.
Mein englischer Großvater war Weltkriegsveteran, Zweiter Weltkrieg. Dem war das immer sehr schwer zu erklären, warum am 11.11. um 11 Uhr auf einmal karnevalsmäßig in Deutschland wie die Luzi abgeht, während in England, in Großbritannien eine Schweigeminute war. Das war ein bisschen schwer zu vermitteln. War mal eine gute. Ja, ja. Aber wenn du, sagen wir mal, du reist nach Amerika und das machst du ja sicher noch hin und wieder, mit 20 Jahren in Deutschland, bist du da so ein bisschen eingedeutscht, was bestimmte Sichtweisen, Perspektiven auch angeht? Oder reist du, wenn du dann in deiner Altheimat unterwegs bist, wie ein Amerikaner oder doch so ein bisschen wie ein Deutscher, der dann auch sagt, oh, das ist aber nicht der Mittelpunkt von Amerika? Oder?
Nee, ich werde zum Deutschen. Das Allerweirdeste für mich ist, wenn ich ein Bier trinke mit meinen Kumpels und die Kellnerin bringt die, oder Kellner bringt die Biere, stellt meine Kumpels trinken die einfach. Die fangen einfach an, den Bier zu trinken. Ich bin so, ey, erstmal anstoßen. Ja, erstmal in den Augen schauen, anstoßen.
Ja, ja.
Das macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, warum eigentlich. Ist so eine kleine Begrüßung, finde ich, untereinander, wenn man das macht. Dass ich mit den draußen schon in dem Haus von meinem Vater rumlaufe. Albtraum jetzt. Katastrophe. Und es ist Teppich da drin. Du läufst mit deinen Tonschuhen. Du hast durch den ganzen Dreck draußen gelaufen und jetzt läufst auf diesen Teppich in dem Haus rum. Das kann ich sterben. Ich weiß nicht, ob so klugscheißerisch, aber diese kleine deutsche Macken. Meine Freunde sagen, ich bin super rough. Also ich entschuldige mich, wenn ich jemanden anrempele, ich sage nicht Entschuldigung, ich gehe einfach weiter. Wenn ich irgendwo hin will, ich gehe einfach dahin, ohne zu sagen, hey, excuse me, sorry, excuse me, pardon me. Die merken schon, dass ich ein bisschen rauer bin jetzt.
Ja.
Ein typisch deutsches Vorurteil, ja.
Ja, ja.
Und immer straight to the point, oder? Nicht lange drumherum reden, sondern sofort raus, was einen bedrückt oder was man möchte.
Ich bin sehr schüchterner Typ. Ich bin also, hier können wir reden oder so, auf die Bühne kann ich reden. Ich bin eigentlich sehr schüchtern. Und deswegen dieses offen, direkt, ehrlich sein, das habe ich nicht angeeignet. Und es macht mich in Deutschland immer noch teilweise kaputt. Also nicht kaputt, aber manchmal sagen Deutsche einfach, was die denken. Und ich muss erst mal ein bisschen innerlich heulen.
Okay.
Ich frage mich manchmal, wie könnt ihr so hart sein? Wie geht ihr damit um? Also trifft es euch nicht emotional manchmal?
Ja, wir sind ja noch nicht mal die Härtesten. Wenn du mit Russen, Osteuropäern redest oder auch anderen asiatischen Völkern, da geht das noch ganz anders zu. Wenn man trifft man Leute, ich habe lange in China gelebt und triffst jemanden, dann wird dir einfach so, du bist aber fett geworden. Ne? Und das ist auch also einfach eine Feststellung, die einem einfach gesagt wird. Du bist aber fett geworden oder du siehst aber schlecht aus oder keine Ahnung. Also ich würde sagen, auf dem Spektrum der Möglichkeiten geht das in Deutschland sogar fast noch.
Oh, ja.
Aber wer weiß, also ich lebe ja auch nicht mehr in Deutschland, lebe jetzt in Dubai und ich muss mich manchmal ein bisschen zurücknehmen, weil ich auch in einem internationalen Kontext arbeite und meine Direktheit, ich versuche das mal ein bisschen in den Sarkasmus zu verpacken. Ne? Dann funktioniert das manchmal, aber auch nicht immer. Das kann auch tierisch in die Hose gehen. Ne?
Also eine Sache fällt mir doch ein mit dem Reisen. Ich bin immer so froh, wenn ich in einer Lufthansa-Flieger einsteige. Erstens, du weißt, es ist einfach bequemer als allen anderen. Und der Kaffee ist so viel besser. Wenn ich in ein Lufthansa-Flugzeug einsteige in Denver oder in L.A., ich kann sofort den Kaffee riechen und denke, oh, jetzt bin ich zu Hause. Jetzt bin ich froh.
Dafür sind die Flugbegleiterinnen dann aber anders als bei anderen Airlines.
Ja, also das sind keine Delta-Flugbegleiter, die fast wie Familie wirken, ja.
Wenn jetzt du Gäste aus Amerika kommst und die dich in Berlin besuchen, was zeigst du denen in Berlin? Und was denkst du, was ist deren Reaktion?
Also am allerersten ist Biergarten. Also ich gehe, wenn es nicht Winter ist. Okay. Ja, doch. Biergarten ist was Wunderschönes. Also okay, wir haben Patio, du kannst auf dem Patio essen und trinken, aber es ist irgendwie nicht ein Biergarten. Du gehst dahin, in so eine schöne Umgebung, ein Bier zu trinken mit Leuten. So sozial, das finde ich schön, da gehen wir hin. Wenn
und dann wundern die sich, dass wir keine Lederhosen tragen in Berlin.
Ja, wahrscheinlich. Die wundern das alle im
Schwarz. Trotzdem Biergarten, aber keine Lederhosen und keine Blasmusik. Was soll das denn?
Man sieht es echt null hier, ne? Wenn du ich glaube, einmal im Jahr sehe ich jemanden in Lederhosen in Berlin. Und dann denkst du, was?
Oktoberfest in Berlin stattfindet. Ne?
Was macht der Bayer hier? So? Ja.
Also ich musste mich neulich rechtfertigen, sorry, dass ich unterbreche, ich musste mich neulich dafür rechtfertigen über meinen nicht-deutschen Kollegen und ich habe Ägypter, Libanesen, Österreicher in meinem Arbeitsumfeld, dass ich noch nie auf dem Oktoberfest in München war und dass ich selbst keine Lederhosen besitze. Das konnten die gar nicht glauben. Ne?
Ich hoffe, dass die Regierung nicht zuhört, weil dann bist du dein Pass los.
Das ist wahrscheinlich, ja.
Hast du jetzt eine Lederhose, Drew?
Nee, ich habe auch keine. Aber man überlegt es ab und zu mal, ne? Denkt so.
Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest erzählen mit amerikanischen Besuchern in Berlin. Ne?
Genau, also entweder Biergarten, dann oder wenn nicht, dann gehen wir schon in eine deutsche Wirtschaft, wie man sagt, so richtig deutsches Essen, weil das ist schon, ja, also ich versuche fast kein Fleisch mehr zu essen, aber so einfach einen Sauerbraten, schönen Sauerbraten mit alles daneben, das ist einfach Hammer. Und das, klar, du kannst in ein deutsches Restaurant gehen in Amerika, aber irgendwas stimmt immer nicht, weißt du, irgendwo ein Geschmack ist falsch oder keine Ahnung. Irgendwas stimmt nicht. Du gehst hier dann, das ganze Ding riecht nach Sauerkraut, du kriegst ein schönes Bier und es stimmt einfach alles. Dann denkst du, hier ist dein deutsches Erlebnis.
Das ist auch ziemlich einfach zu liefern noch in Berlin, denke ich, ne? Vergleich zu vielen anderen Orten. Ne?
Ja. Also das Witzige ist, als ich nach Berlin gezogen bin, es gab kein gutes, nur das. Nur Wirtschaft. Es gab deutsches Essen, das könntest du gut essen, aber sonst nichts. Das war echt armselig. Und jetzt ist es Wahnsinn hier. Jetzt, ich will immer die neue Zukünftigen in Berlin sagen, ey, ihr wisst nicht, wie gut ihr es habt. Es gab damals Schnitzel, aber sonst nichts.
Und selbst das deutsche Essen ist ja jetzt eigentlich nicht bekannt dafür, dass es so gut ist, wie ich sag jetzt mal ein italienisches oder die Vielfalt hat von asiatischen Küchen oder sonst irgendwas.
Aber so eine Maultasche ist schon was Schönes.
Ja, das stimmt, aber ja, das stimmt.
Ja, ich stimme dir zu. Ja, deutsches Essen soll eintönig sein, ja.
Aber klar, ja. Klischees erstmal Bratwurst, Sauerkraut, Knödel irgendwie, das geht dann immer. Oder Schnitzel, viel Fleisch, ja.
Was ist denn dran, dass die Deutschen keinen Humor haben? Das kann ja eigentlich nicht wahr sein, sonst würdest du das hier nicht machen. Aber wie anders ist deutscher Humor? Hast du da?
Ja, also einfach deutscher Humor ist sehr einfach, finde ich. So sehr kindisch. Also der echte Humor ist sehr kindisch. Ich denke, weil der Comedy-Kultur in Deutschland ist geprägt von Karneval. Und das ist einfach, das muss ein Humor, der jeder versteht, wenn die da sitzen und saufen. Und der deutsche Stand-up, was ich mache, kam aus dieser Karnevalstradition. Und dann war es einfach diese Pipi-Kacke-Witze, Witze machen, dass der Mann ungern mit dieser Frau verheiratet ist. So, das ist einfach ganz simple, einfache Witze. Und das ist ziemlich deutscher Humor. Also, aber auf der anderen Seite, ich finde Deutsche allgemein, ihr seid, also wir würden sagen, übergebildet, overeducated. Also was meine deutsche Freunde alle wissen, also was in den Köpfen steckt, ich staune jedes Mal. Und wenn du so großes Wissen hast und dann kombiniert mit ein bisschen Humor, dann hast du eine richtig schöne Sache. Ich meine, das fing mit, glaube ich, Heinz Erhardt oder so an. Es gibt auch diesen Level, es gab auch diesen anderen Level. Aber das war natürlich dann Kabarett oder, weiß ich nicht, die große Theaterhäuser. Das war so ein anderes Ding. Aber der echte Comedy ist hier unten bei Karneval.
Ja, dabei, Stand-up ist ja relativ neu. Und das ist, also finde ich, glaube ich, also in Deutschland ist das eine, also wir haben unsere Comedians, so Mario Barth-mäßig, aber ja. Stand-up, Till Reiners, Felix Lobrecht und sowas, das ist ja eher mit dem, wo du zu Hause bist, das ist eigentlich relativ neu und ich dachte, dass das käme doch aus Amerika.
Also ja.
Wie immer kommt 20 Jahre später, also oder 10 Jahre später, es fängt in Amerika an und dann 10 Jahre ist bei uns der große Trend und jetzt in Berlin boomt es ja, oder? Da macht ja ein Stand-up-Laden nach dem nächsten auf.
Ja, es kann, also Felix Lobrecht,
der macht ja jetzt auch.
Ich war vor 2 Tagen dort. Es kommt, die sagen, es gibt 2 Kunstformen aus Amerika, Rock'n'Roll, Jazz und Rock'n'Roll und Stand-Up-Comedy. Das sind die 2 Sachen, die wir erfunden haben. Ja, und klar, deswegen, ich bin nicht so, deswegen Leute denken, ich bin immer kritisch über Deutschland, aber ich verstehe, das sind 2 verschiedene Kulturen mit anderen Geschichten, mit anderen Laufbahnen und deswegen ich bin froh, ich bin Teil dieser Comedy-Boom in Deutschland, ich profitiere davon. Ich wollte zugehen, du hast gefragt, warum die Deutschen so ernst sind. Also ich bin vielleicht ein bisschen überfragt, aber ich glaube, deswegen habe ich das mit den übergebildet sein. Ihr nehmt Intellektualismus so ernst. Also das ist, klug sein ist wichtig in Deutschland. Und dann, das schließt ein bisschen Humor aus. Muss es nicht, aber es kann es ausschließen.
Es ist sehr kompartmentalisiert. Also man sagt, ne, Humor hat seinen Platz, seinen Ort, seine Zeit, aber irgendwie nicht aus der Reihe tanzen, wenn es um Humor geht. Ja. In Großbritannien ist auch in der Arbeitswelt Humor ein ganz wichtiges Instrument. Ich glaube, generell in der englischsprachigen Welt, während in Deutschland Humor am Arbeitsplatz kann sehr schwierig sein. Ne? Da kann man sich zumindest in traditionellen Arbeitswelten kann man sich da sehr viele Probleme mitbereiten, wenn man da mit Humor rangeht. Also sehr, sehr schwierig. Dinner for One, ist das was du guckst und lustig findest oder eher die Leute, die das gucken? Meine Mutter als Engländerin regt sich da tierisch drüber auf, weil sie sagt, das hat mit englischem Humor gar nichts zu tun. Ne?
Nee, das ist halt, was ich meine mit Slapstick. Ja, genau, der deutsche Humor ist sehr, sehr basic, ist sehr Es gibt einen Witz in den ganzen, wie lange geht das Ding? Eine Stunde, eineinhalb Stunden? Es gibt nur einen Witz. Es ist der gleiche Witz über und über. Und es ist deutsch für mich. Man kann sich freuen, weil man kennt den Witz. Es gibt so einen Spruch oder einen Spruch in Comedy, wo man sagt, einmal ist witzig, zweimal ist langweilig, zwölfmal ist richtig witzig. Also das ist dieser Film. Aber ja, man denkt so, okay, ich habe es verstanden, können wir jetzt einfach Feuerwerk machen und ins Bett gehen. So.
Aber Dinner for One ist ja auch typisch, also ich glaube nur ein Erfolg in Deutschland, oder?
In
UK oder in Amerika kennt man das gar nicht.
In Hamburg gefilmt.
Ja, das ist weird, dass es eine englische Produktion ist, aber in Deutschland.
Ja. Wird auch in England nicht ausgestrahlt. Die Engländer kennen das nicht. Wenn man das Engländern zeigt, die sitzen da und wirst keinen Engländer finden, der darüber lacht. Also nicht einmal in der Regel. Vielleicht wird mal geschmunzelt, wenn er das erste Mal über den Tigerkopf stolpert, aber beim zweiten Mal nicht mehr. Mr. Bean. Ne? Also ich glaube, in England findet man nicht so viele Leute, die das lustig finden.
Na, die Kinder, also er hat Riesenerfolg mit Kindern. Das Ding ist, Mr. Bean, es ist der gleiche Idee, es ist der gleiche Witz. Mr. Bean ist ein Idiot. Aber es geht irgendwie, es entwickelt sich. Es wird immer was anderes. Es kommt eine andere, und es bleibt nicht einfach da im Esszimmer von dieser Frau, wie sie heißt.
Wie sieht denn jetzt so dein Comedy-Alltag aus? Du stehst ja wirklich, so wie es aussieht, viel auf der Bühne und bringst dein Berliner Publikum zum Lachen. Ne?
Ja, ich meine, ich hab es auch neulich über. Also jetzt war Comedy im Sommer, es geht ein bisschen in der Pause und ja, ich habe viel Freizeit am Tag. Ich habe so ein bisschen Künstlerleben. Also am Tag Freizeit, deswegen kann ich diese ganze Reels und so machen, Video drehen. Aber im Moment, wie zum Beispiel nächste Woche, habe ich echt viel zu tun. Ich habe einen kleinen Part in einer Fernsehserie. Aber nee, ich fand es gut. Die haben mich angerufen, so, hey, wir möchten dir diesen Part anbieten. Du stirbst aber. Okay, das ist meine Zukunft mit dieser Serie, ist klar. Gut, danke.
Die Frage ist, stirbst du am Anfang oder am Ende? Ich meine,
am Ende, ich glaube, ich habe drei Sätze. Also ich bin der schlechteste Beispiel. Also die Frau macht sich Sorgen über ihre Beziehung und ich komme an und sage, oh, mein Leben ist nichts. Ich bin Alkoholiker und meine Beziehung ist gerade zu Ende gegangen. Und dann kurz danach sterbe ich und dann die Frau denkt, oh Gott sei Dank, mein Mann ist doof. Zumindest ist mein Mann nicht Drew.
Aber Glückwunsch zu der Stelle.
Zur Umsetzung. Aber das hat diese echte Fernsehserie, ich habe schon mal ein paar andere Produktionen, diese echte Dinge, boah, da ist so viel Kommunikation. Also das muss ich da immer, aber ich muss mich dafür vorbereiten. Am Dienstag, Mittwoch habe ich ein Solo in der Nähe von Leipzig, da muss ich doch auch ein paar Stunden vorbereiten, damit ich eineinhalb Stunden auf die Bühne stehen kann. Am nächsten Abend bin ich in Leipzig, also es ist auch viel Reisen. Einfach Organisation auch, dann musst du irgendwie hier einen Zug buchen, da ein Hotel buchen, hier einen
Vertrag unterschreiben. Aber das machst du noch alles selbst, also du managst dich selbst, du bist selbst,
ja, ich
selbst,
bin selbst
in der Orga, selbstständig, ständig
alles selbstständig. Ich bin immer offen für Agenturen, aber das ist auch, man kommt in eine Agentur, sieht erstmal, wie viel Geld eine Agentur kostet und dann denkt man, ja, das kann ich selber machen. Aber dann, wenn du es selber magst, denkst du, oh, ich brauche eine Agentur, der das alles macht. Ja, aber ja, ich bin auf die Bühne und das ist zwei, drei Stunden am Abend, ist man im Comedy Club, tritt kurz auf und dann, Comedy ist weird, weil manchmal du reist echt fünf Stunden nach München, trete ich für 15 Minuten auf, gehe ins Hotel, dann am nächsten Tag 5 Stunden wie nach Berlin. Ja.
Aber du hast gerade gesagt, ein Set anderthalb Stunden und jetzt 5, also unterschiedliche Sets unterschiedlicher Länge, oder?
Genau, es kommt drauf auf den Show an. Manchmal, wenn ich ein Solo spiele, das 1,5 Stunden, wenn ich einfach Teil einer Mixshow heißen die, dann Viertelstunde, 20 Minuten.
Du hast gerade gesagt, du reist viel, nutzt natürlich viel die Deutsche Bahn. Das ist zu einfach, um darüber Witze zu machen, oder? Aber kommt bei Deutschen, glaube ich, immer, also ich habe ja immer Präsentationen gehalten, auch manchmal auf der Bühne. Und Witze über Berliner Flughafen war immer, das ging immer, egal wo ich war, das waren immer Deutsche lustig. Über Deutsche Bahn ist sehr einfach, glaube ich. Machst du das auch oder ist jetzt zu billig?
Doch, also auch ein trauriger Erkenntnis im Comedy-Geschäft, die billigen Witze gehen immer. Also manchmal brauchst du einfach einen Lückenfüller, dann schmeißt du was da rein. Über Bay Air kannst du immer noch Witze machen. Deutsche Bahn, klar. Es ist aber schon erstaunlich, was mit Deutsche Bahn passiert. Aber ja, mein Witz über Deutsche Bahn ist einfach, und das war tatsächlich ein Erkenntnis, das war nicht, was mich genervt hat, ist, dass Reservieren ist richtig schön. Reservieren ist so schön. Ja, aber du musst gar keine Gedanken mehr machen. Du gehst einfach am Bahnhof, du steigst in den Zug ein, außer dein Zug fährt aus und du hast einen Ersatzzug und dann plötzlich ist es einfach Anarchie da im Zug.
Genau.
was auch richtig undeutsch ist. Aber mein großes Ding mit Deutsche Bahn ist reservieren, wie schön Deutsch reservieren ist. Und dann darfst du Macht ausüben, was auch wichtig ist in Deutschland, weil du darfst jemanden aus deinem Sitz rausschieben.
Ja, das stimmt. Ja.
Ich glaube, sie sitzen auf meinem Platz.
Macht dir das auch Spaß?
Ja, weil dann kann ich rechnen. Für alle die Leute, die eine Bemerkung gemacht haben über meinen Pulli oder dass meine Haare zu lang sind oder dann in dem Moment kommt das alles in diesem Mensch, der da sitzt.
Ja. Das klingt total gesund. Ja. Ja. Aber wenn du in München auftrittst, merkst du das, oder also, sagen wir mal, Vergleich München-Hamburg. Haben die Leute in München anderen Humor als in Hamburg oder umgekehrt? Wird da über anderes gelacht oder kann man das so nicht sagen?
Nee, ich glaube, das kann mir, ich wäre gerne so perfekt, dass ich das fein tun kann, aber ich glaube nicht. Was ich nicht, wo mein Fehler manchmal liegen, ist zum Beispiel Spätkauf. Ich dachte, das ist bekannt überall in Deutschland, aber ich hatte einen Auftritt in Nürnberg und die hatten keine Ahnung, was sie da gesagt haben. Die waren echt, und das war so ein Punchline, der immer zündet und dann habe ich das gesagt und die saßen dann, haben mich komisch angeguckt und ich dachte, okay, was habe ich jetzt gemacht?
Wie kommt man da wieder raus aus so einer Situation?
Naja, dann am Ende des Abends kommt der Moderator, der in Nürnberg lebt und sagt, hey, die Leute hier wissen gar nicht, was ein Spätkauf ist. Also wer ein Späti ist. Und dann habe ich das geändert in Kiosk das nächste Mal, wo ich da war. Aber es funktioniert nur halb, weil Spätkaufkultur, glaube ich, in Berlin, und ich glaube, ist es anders. Also wie gesagt, in Frankfurt war das neu mit diesem einen Ding da. Und deswegen, sowas gibt es schon. Ich habe auch einmal gesagt, ich bin froh, in Bayern zu sein, weil ihr Bayern sind bestimmt netter als die Berliner und die haben mich fast geköpft.
In Nürnberg, ja.
Ja, und die waren so, wir sind nicht nett und wir wollen auch nicht nett genannt werden. Also das war sowas.
Ich dachte, die wollen nicht als Bayern genannt werden.
Nein, die Bayern, ich habe gesagt die Bayern, es war außerhalb von Nürnberg tatsächlich, aber okay. Die wollen nicht, weil die Leute, ich glaube, die Bayern finden sich untereinander nicht nett. Und die wollen auch nicht nett genannt werden.
Bist du schon mal in Hannover aufgetreten?
Jetzt kommt's.
Das ist schon anders, denke ich.
Ach,
da lacht kaum einer.
Die lachen nicht laut, das kann man schon sagen. Wir merken schon, dass die nicht laut lachen. Aber das ist der Paradenbeispiel von, das ist Mitteldeutschland. Das ist einfach, alles, was deutsch ist, kommt zusammen mit Hannover, den perfekten Akzent.
Ich bin bei Hannover aufgewachsen und wir haben immer gesagt, bei uns geht man zum Lachen in den Keller.
Ja. Aber die lachen auch. Und ich punkte als Ausländer, ich punkte ziemlich gut in der Provinz, wenn man Hannover als Provinz bezeichnen kann. Ich komme ziemlich gut an, weil dann Leute, ich bin eben was Exotisches.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja. In Amerika, reizt es dich da auch mal Comedy zu machen?
Ja, sehr. Also ich mache es, wenn ich da bin, wenn ich kann, mache ich es. Es ist aber schwierig, es ist sehr schwierig. Jede Szene hat so einen eigenen Rhythmus. Also und dann gehe ich in jemanden woanders und dann ist es schwieriger, in diesen Rhythmus zu kommen. Aber ich finde schon, also ich war in Denver, bin ich aufgetreten, das war super, super, halbe Stunde habe ich da gespielt. Mein Onkel war im Krankenhaus in New York, der hat sehr viel Geld, der hat einfach ein Hotelzimmer gemietet, hat gesagt, wenn jemand mich besuchen will, ihr könnt diesen Hotelzimmer haben. Ich habe natürlich das gemacht, ich habe den sehr oft besucht und da habe ich auch Comedy gemacht. Und ich hatte ein Wochenende, wo es richtig gut lief und ich habe tatsächlich kurz überlegt, oh, vielleicht lasse ich meine Frau und Kinder und bleibe einfach in New York. Ich habe es nicht gemacht. Mhm. Aber ich habe schon gedacht.
Hast du deiner Frau das auch gesagt?
Ja, ich tatsächlich. Ich meine, das ist einfach so ein Schnapsidee. Weil sie denkt einfach, das war so ein Wahnsinnswochenende, sie weiß das. She knew I was coming back.
In welchen Clubs war das in New York? In irgendwelchen Einschlägen bekannten, oder?
Na, das bekannteste war der East Village Comedy Club. Also es war nicht, ich schaffe es nicht im Comedy Cellar oder sowas, aber und das ist, weil New Yorker Comedians kommen nach Berlin und wollen hier auftreten, wenn ich hier Urlaub mache oder so, und dann haben wir die dadurch, ich habe die dadurch kennengelernt und dann kann ich könnte die anschreiben, sagen, hey, kann ich bei dir auftreten? Ja, klar, dann komm mal hier hin, dann gebe ich dir einen Platz.
Ich weiß, du bist schon seit 20 Jahren in Deutschland, aber was ist so der Ort, wo du noch unbedingt mal hin möchtest in Deutschland, was du unbedingt noch mal sehen möchtest? Gibt es da einen oder hast du?
Doch, es gibt schon, also Görlitz war ich noch nie, also das soll architektonisch interessant sein.
Wirklich?
Ja, die haben diese Kaufhaus da, so ein alter, ich meine, die ganzen Wes Anderson-Filme werden da gedreht, so.
Ach so.
Es soll sehr schön sein. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht warum, aber diese ganze römische Sachen um Köln herum, ich habe das nie ernst genommen, also ich war Austauschschüler in der Nähe, da im Niederrhein, und meine Gasteltern haben mir gesagt, hey, wir müssen da hin, Xanten oder wie das alles ist. Mhm. Und ich war null begeistert. Und jetzt mittlerweile denke ich so, vielleicht sollen wir das doch mal angucken. Aber ich weiß nicht, ich musste mal recherchieren, wo das alles ist.
Teutoburger Wald?
Ich war schon zufälligerweise in Teutoburger Wald, weil da kommen meine deutsche Familie, die haben in Detmold gelebt. Und dann wurden die uns diese, wie heißt das Ding, Heinz der Peruschka oder wie das Ding ist da? Klaus, dieser große.
Das Hermannsdenkmal.
Der Hermannsdenkmal, ja, genau.
Naja, du lagst fast richtig.
Ja, Klaus, Hermann. Ja, in der Teutoburger Wald und das ist auch spannend, diese Ecksteinsteine, da war ich, diese römische Sachen. Ich wurde auch gerne, meine Tochter studiert in Mannheim und wir waren zufälligerweise in Rheinland-Pfalz, hatte keine Ahnung, das war super schon, diese große Winzer, die haben diese riesen Villen da und die sind hinter der Villa ist so ein riesen Winzer, du kannst einfach da sitzen und Wein trinken. Ich war aber unvorbereitet, ich würde gerne da ein bisschen vorbereitet dahin gehen und gezielt was angucken und Wein trinken, das fand ich sehr schön. Und vielleicht auch der Mosel, dieser Mosel-Rhein. Ich war schon Neuschwanstein.
Das hast du mir voraus. Ich bin auch dort noch nie gewesen. Also kein Oktoberfest, Neuschwanstein. Ich glaube, viele Deutsche waren da noch nicht.
Ja, ich meine, das Ding ist Disneyland. Disneyland hat es nachgemacht und der Ludwig hat es auch nur aus Disneyland gebaut. Aber wenn du da bist, du merkst, okay, der Ludwig hatte schon ein bisschen was drauf. Weil das Ding ist perfekt positioniert. Du hast diesen Blick auf die Felder, so, und dann in die andere Richtung in den Tal. Also das Ding ist richtig schön dahingestellt. Also klar, warum er es gemacht hat und wie es ist, alles falsch. Aber wo es ist und dass die Idee dahinter ist, es ist wert, einmal dahin zu gehen, dich mit den ganzen japanischen Touristen rumzuschlagen und dann schnell weg.
Klingt attraktiv.
Also das würdest du auch deinen amerikanischen Freunden, das würdest du denen zeigen, wenn die sagen, mach uns mal 2 Wochen Deutschland-Tour. Da ist Neuschwanstein mit dabei.
Ich würde schon, ja, es ist schon, aber ich würde schon ich würde sagen, hey, das ist architektonisch ein Albtraum, weil das ist alles nachgemacht, das hat gar nichts mit mit Renaissance oder so zu tun. Ludwig hat das alles, hat die Leute alle ausgenutzt, aber es ist schon, einmal das Ding zu sehen, es ist Wahnsinn. Oktoberfest, wie gesagt, ich habe Karneval gehasst, ich habe Oktoberfest gehasst, aber jetzt denke ich, hey, a party is a party, man. Weißt du, es ist einfach, warum nicht? Also, wenn Oktoberfest. München, aber ich würde sagen, in München, ich würde in den Wirtschaften gehen, München, man kann einfach schön leben in München, das soll man sehen. Es ist eine schöne Stadt, man lässt es sich da gut gehen. Aber dann, ja, also Leute sagen Köln, ich würde meine Freunde nicht nach Köln schicken.
Sven, Düsseldorf hat er aber auch nicht erwähnt, ne?
Nein, Düsseldorf hat halt nicht so die großen Sehenswürdigkeiten, aber zum Leben ist Düsseldorf für mich.
Wo ist das Zentrum? Also ich bin öfters für Comedy in Düsseldorf. Als Austauschschüler fand ich Düsseldorf mit spannend, aber jetzt wo ist der Zentrum in Düsseldorf? Es gibt keinen.
Ja, das ist ja das Spannende. Also du hast einmal die Altstadt und du hast einmal die Kühe natürlich, die dann, aber es gibt halt nicht diesen Hauptplatz. Das stimmt schon, mit dem Rathausplatz vielleicht in der Altstadt. Aber das ist halt so das Schöne, die Vielfalt in Düsseldorf, finde ich halt dann, so faszinierend, auf so einem engen Raum.
Wenn du vom Altstadt am Rhein gehst, dann guckst du auf die andere Seite und denkst, da sieht es schöner aus, warum bin ich nicht da drüben?
Ja, da wohnen ja auch die Reichen und Schönen aus der Region. Also viele Fußballspieler, die im Ruhrgebiet arbeiten und ihr Geld verdienen, leben in Oberkassel, was ja dann gegenüber ist und von Düsseldorf ist.
Was gar nicht in der Nähe von Kassel ist.
Nee, das stimmt, das stimmt.
Ich sage immer über Düsseldorf, die es mögen, finden es gut.
Ich verstehe, also ich mag die Stadt, aber ich verstehe es nicht.
Sven ist aber in Düsseldorf, verstehe.
Ja, auf jeden Fall. Was ist so Fußball? Ist ja auch so typisch deutsch. Da irgendwie muss man mal ins Stadion gehen.
Ich finde, das Problem ist, wenn du aus Amerika kommst, Sport, ein sticknormalen Sportspiel, einfach so einen normalen Samstag oder Sonntag, das Ding ist so ein Ereignis, das ist so ein Event, du kommst gar nicht hin. Also der Champions League Final vielleicht in Europa, aber du kommst gar nicht hin in dieses Spektakel, wenn Deutschland spielt in Amerika und deswegen hier denkst du so, ja, okay, ich habe jetzt Fußball in Deutschland gesehen, aber was hast du gesehen? Du hast ein Fußballspiel gesehen in einem Stadion, vielleicht einen schönen Allianz Arena in München oder so. Aber als ich meine Familie zu einem Basketball, es war ein Vorsaisonspiel, Preseason Game in Amerika genommen haben, die hatten solche Augen. Also die könnten nicht glauben, weil es wird erstmal dunkel, dann kommen irgendwie Sportlichter, dann lauter Musik und dann, und jetzt eure Portland Trailblazers, und dann kommen die alle rausgerannt, namentlich genannt, auf dem großen Leinwand, Bilder von den Spielern, und dann kommt die andere Mannschaft. Ja, du einfach so, du denkst gerade, das war das Ende der Welt. Wir haben gerade, das war's, schön, jetzt ist.
Also fast wie eine Taylor Swift Show.
Ja, ja, es ist, ich meine, das sind die gleichen Leute. Ich hab tatsächlich einen Cousin, der in dieser Branche arbeitet und der macht einmal Taylor Swift und der macht einmal Motorradrennen.
Naja, Entertainment könnt ihr nur noch mal besser als wir. Sehr gut. Du bist also nicht nur in Berlin unterwegs, in ganz Deutschland. Unsere Hörerinnen und Hörer können über dich auf Instagram lernen unter Drew Portnoy. Und da ist dann auch dein Programm bzw. deine Touren sind dort auch zu sehen. Wann du wo bist? Ja.
Wo trittst du am meisten in Berlin auf? Hast du so einen heimischen, hat man das?
Eine
Stammbühne, ja?
Also mittlerweile ja, hat man. Also es ist ein Ort, heißt Comedy Flash. Das ist teilweise, weil ich um die Ecke davon lebe.
Okay.
Aber da moderiere ich wahrscheinlich einmal die Woche, da trete ich 2-3 Mal die Woche auf. Die sind verbunden mit Felix Lobrecht's Club, Downstairs Comedy Club und deswegen bin ich auch da einmal die Woche oder so. Okay. Aber ich trete sehr gerne überall. Also es gibt keine Bühne, wo ich denke, da trete ich nicht auf. Mad Monkey Club ist auch ein hervorragender Comedy Club.
Ich war neulich in Berlin, wollte zu Felix Lobrecht, keine Chance. Also ich glaube, der ist für die 8 Wochen im Voraus ausgebucht. Klar, hat auch neu eröffnet, ist gerade ein Hype, aber keine Chance, da irgendwie an Karten zu kommen.
Naja, ruf mich nächstes Mal an, Sven.
Mach ich. Okay.
Ich glaube, das wollte er damit sagen.
Achso, das, okay.
Wink, wink.
Ja, yeah, okay.
Ja, ja.
Sehr gut. Ja, hat es gelohnt für mich.
Achso, genau nur deswegen.
Nur deswegen bist du eingeladen worden.
Ich dachte, ich sollte über Handtische am Strandsitz reden, aber okay.
Ja, ja. Können wir auch noch machen. Hast du sicher auch Erfahrung mit, oder?
Das Ding ist, ich bin nicht so ein All-Inclusive-Tour-Typ und deswegen, ich war schon in 1-2 Hotels, wo du gehst zum Frühstückstisch um 9 Uhr morgens und merkst, da sind schon Handtücher auf dem Stuhl, warum? Also,
aber reist du auch im Ausland? Also aus in Europa oder anderswo? Oder wenn du Zeit hast, eher nach Amerika?
Das Problem ist, wir sind sehr, also einmal im Jahr sind wir nach Amerika geflogen, um meine Familie zu sehen. Und das hat das ganze Geld und so aufgefressen. Wir waren, als die Kinder klein waren, waren wir sehr oft in Dänemark, weil wir Freunde in Dänemark. Oder mein Bruder wohnt in Amsterdam, da, Paris. Aber ja, ich bin eher so, ich gehe irgendwo hin, weil es interessant ist, nicht weil ich am Strand sitzen will. Hm.
Ja, aber wenn du reist, bist du dann Amerikaner oder Deutscher? Also wie fühlt sich da, also wie siehst du die Welt, wenn du mittlerweile 20 Jahre in Deutschland bist? Dann doch ein bisschen mit deutschen Augen manchmal, wenn du dann deutsche Reisende siehst, denkst du, das sind meine Leute oder sind das immer noch die Amerikaner?
Ja, ich bin immer begeistert, wenn Deutsche da sind, oh, ich kann mich mit denen unterhalten, so, wir können hier mit Deutschen ein bisschen rausfahren. Die sind aber dann enttäuscht, wenn die erleben, dass ich in Deutschland wohne. Also, weil die denken, oh, das ist ein Amerikaner, der Deutsch kann. Und dann denken die so, ah, nee, das sage ich nicht. Aber ich denke auch, ich habe auch ein bisschen dieses, ich glaube, alle Deutschen, die haben ein bisschen Karen in sich, so ein bisschen so, ey, das stimmt, das ist alles scheiße hier und das könnte in Deutschland wäre das besser. Das habe ich auch ein bisschen so, das Besteck hier ist ein bisschen unsauber, so.
Ja, okay.
Das mache ich auch ein bisschen. Ich habe schon deutsche Augen, aber ich bin auch Amerikaner, also ich bin Optimist auch innen drin.
War sehr interessant, mit dir zu reden.
Vielen Dank.
Danke fürs Mitmachen. Danke. Und ja, unsere liebe Hörerinnen und Hörer, denen können wir das nur empfehlen, sich deine Comedy anzuschauen. Wie gesagt, nicht nur auf Instagram, sondern ansonsten auch in den Comedy-Clubs Deutschlands und dann in Berlin. Wie heißt der Club? Flash?
Comedy Flash.
Comedy Flash, ganz genau. Ja. Ja, und wie gesagt, wenn wir das nächste Mal in Berlin sind, dann schauen wir uns das auch mal an. Ne?
Dann gehen wir ins Downstairs, ja.
Wir kommen auch gerne ins Flash. Okay. Auch kein Problem.
Ja. Lieber Drew, danke fürs Mitmachen. Und
vielen lieben Dank.
Und danke euch auch, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Danke.